Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Über Wochen hinweg haben die USA dieses Schiff von der Karibik bis in den Nordatlantik verfolgt. Heute brachten sie den zuletzt unter russischer Flagge fahrenden Tanker unter ihre Kontrolle. Die Militäraktion fand zwischen Island und Großbritannien statt. Das Schiff soll die US-Seeblockade vor Venezuela umgangen haben. Daraufhin überquerte es den Atlantik, offenbar zeitweise begleitet von russischen Schiffen. Die Vereinigten Staaten werfen der Besatzung Verstöße gegen US-Sanktionen vor. Russland hat die Operation scharf kritisiert.
Auf Social Media veröffentlicht das US-Militär Fotos, die den beschlagnahmten Tanker zeigen sollen, unklar mit welcher Fracht an Bord. Wochenlang hat die Küstenwache nach US-Angaben das Schiff verfolgt. Die US-Regierung weist Berichte zurück, dass russische Schiffe zur Unterstützung des Tankers in der Nähe gewesen sein sollen. Das Schiff wurde heute Morgen im Nordatlantik auf Anordnung eines US-Bundesgerichts beschlagnahmt. Es handelt sich um ein Schiff der venezolanischen Schattenflotte, das sanktioniertes Öl transportiert hat. Unter diesem Präsidenten werden die USA das nicht tolerieren. US-Präsident Trump hatte bereits im Dezember eine Seeblockade für sanktionierte Öltanker angeordnet, die Richtung Venezuela fahren oder einen Hafen des Landes verlassen. Neben dem Schiff im Nordatlantik hat das US-Militär laut US-Heimatschutzministerin einen zweiten Tanker in karibischen Gewässern unter seine Kontrolle gebracht. US-Präsident Trump hatte angekündigt, die venezolanische Regierung werde den USA Öl liefern. Wir befinden uns mitten in Verhandlungen und stehen kurz davor, einen Deal abzuschließen, um das gesamte Öl zu übernehmen, das aufgrund unserer Sanktionen Venezuela nicht verlassen kann, zwischen 30 und 50 Millionen Barrel. Zur Besatzung des im Nordatlantik festgesetzten Schiffes sollen laut russischem Außenministerium auch russische Staatsbürger gehören, meldet die Nachrichtenagentur TASS. Moskau kritisiert die Beschlagnahmung.
Und nachgefragt bei Kerstin Klein in Washington. Die USA beschlagnahmen also ein Schiff unter russischer Flagge. Welche Brisanz hat dieser Vorgang?
Es macht vor allen Dingen deutlich, dass die USA es ernst meinen mit ihrer Ansage, die Zitat totale Kontrolle über das venezolanische Öl haben zu wollen. Zum einen, indem sie die Blockade durchsetzen, auch indem sie ein Schiff wochenlang verfolgen. Und zum anderen, indem sie Venezuela jetzt einen Deal im Prinzip aufzwingen. Venezuela soll 30 bis 50 Millionen Barrel Öl liefern. Die USA wollen die dann auf dem Weltmarkt verkaufen. Das Geld, das soll dem amerikanischen und dem venezolanischen Volk zugutekommen. Aber die Verteilung, die liegt allein im Ermessen der USA.
Könnte das Ganze denn nun auch Auswirkungen auf den Friedensprozess in der Ukraine haben?
Ja, ich finde es schon auffällig, wie verhalten eigentlich die Kritik aus Russland ist. Das Transportministerium hat sich geäußert und hat darauf verwiesen, dass das ein Verstoß sei gegen UN-Konventionen. Das geht sicher auch deutlicher. Und möglicherweise ist das Kalkül Russlands dahinter, dass wenn man die USA in ihrer Hemisphäre walten lässt, dass dann auch der Druck von Trump auf Putin nicht allzu groß werden dürfte. Weil das ist ja die offene Frage nach der Koalition der Willigen gestern. Wenn es wirklich europäische Friedenstruppen nach einem Friedensschluss in der Ukraine geben sollte, dann müsste das Putin ja akzeptieren. Und das würde er, glaube ich, nicht machen, ohne dass Donald Trump ihn dazu drängt. Und die Frage, ob der dazu bereit ist, die ist nach wie vor offen.
Dankeschön. Kerstin Klein in Washington. Tagelang waren Teile der Hauptstadt von der Stromversorgung abgeschnitten. Nun ist ganz Berlin wieder am Netz. Einen Tag früher als geplant wurden die Folgen des Brandanschlags vom Samstag behoben. Ursprünglich waren von dem Stromausfall im Südwesten Berlins 45.000 Haushalte in den Ortsteilen Wannsee, Nikolassee, Schlachtensee, Zehlendorf und Lichterfelde betroffen. Nun wird darüber diskutiert, wie die kritische Infrastruktur besser geschützt werden kann.
Da geht das Licht plötzlich wieder. Der große Stromausfall hatte Sabine Tober ausgerechnet an ihrem Geburtstag überrascht. Nun ist sie erleichtert.
Ich werde am Computer Bridge spielen. Das ist, worauf ich mich jetzt schon freue und was ich vermisst habe.
Samstag früh waren nach einem Brandanschlag rund 100.000 Menschen im Südwesten Berlins ohne Strom und damit ohne Licht und Wärme und das bei eisigen Temperaturen. Nach und nach, Viertel um Viertel, bringt der Stromnetzbetreiber Haushalte und Betriebe wieder ans Netz, arbeitet rund um die Uhr in einem Provisorium und ist damit anderthalb Tage früher fertig als erwartet.
Wir haben den normalerweise notwendigen oder vorgeschriebenen Probebetrieb von 24 Stunden auf ein technisches Minimum reduziert. Das ist möglich, weil unsere Kollegen sehr viel Erfahrung haben.
Trotz der schnellen Reparaturkritik gab es am Krisenmanagement vor allem dem des regierenden Bürgermeisters. Doch hat Berlin nicht noch ein ganz anderes Problem, das Fehlen von sogenannten Redundanzen, also Ersatzstromleitungen?
Teilweise ja, weil man eben diese Redundanzen nicht hat, die man in vielen anderen Bundesländern oder auch Städten schon realisiert hat. Aber fairerweise muss man sagen, alle kritischen Infrastrukturen haben neuralgische Punkte.
Der regierende Bürgermeister betont heute, man werde nun prüfen, wie man angreifbare Infrastruktur künftig besser absichern könne.
Wir haben gestern, glaube ich, gesagt, 3/4 ist mit Videoüberwachung, mit Videoschutzmaßnahmen ausgestattet. Wir wollen sehr schnell auf 100% kommen.
Provisorisch steht die Stromversorgung wieder, doch bis das Netz wieder so hergestellt ist, wie es vor dem Anschlag war, werden wohl noch Monate vergehen, sagt der Betreiber.
Am Arbeitsmarkt kann keine Entwarnung gegeben werden. Das betonte heute die Chefin der Bundesagentur für Arbeit Nahles bei der Vorlage der aktuellen Zahlen. Vor allem in der Industrie kostete die Konjunkturflaute Jobs. Im Dezember waren 2.908.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 23.000 mehr als im November und 101.000 mehr als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,2%. Viele Beschäftigte müssen sich umorientieren.
Yoga war für Luise Starke anfangs ein Hobby. Nun verdient die 38-Jährige Geld damit. 10 Jahre lang war sie angestellt als Spieledesignerin bei einem Traditionsunternehmen. Das geriet 2023 ins Straucheln und baute fast ein Drittel der Stellen ab. Luise Starke verlor ihren Job und ging in die Selbstständigkeit. Mit Yoga und als freiberufliche Spieledesignerin.
Eigentlich wollte ich nie selbstständig sein. Ich bin so ein ganz auf Sicherheit bedachter Mensch. Ich wollte eigentlich einfach in meinem Angestelltenverhältnis sein.
Unterstützung auf dem Weg in die Selbstständigkeit erhielt sie von der Agentur für Arbeit in Coburg mit Beratung und einem Gründungszuschuss. Der Bedarf könnte in wirtschaftlich schwierigen Zeiten steigen. Und diese Zeiten sind noch nicht vorbei.
2025 hat sich der Arbeitsmarkt schrittweise in eine ungünstige Richtung entwickelt. Unter dem Strich steht er schwächer da als vor einem Jahr. Mehrere Jahre wirtschaftliche Flaute, anhaltende handelspolitische Unsicherheiten und die Transformation haben ihre Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen.
Arbeitslose haben es derzeit so schwer wie seit Jahrzehnten nicht mehr, einen neuen Job zu finden. Noch fehlt der Rückenwind aus der Wirtschaft. Das könnte sich ab Mitte des Jahres ändern.
Nimmt die Wirtschaft Fahrt auf, erholt sich auch der Arbeitsmarkt mit zeitlicher Verzögerung. Denn erstmals seit 3 Jahren ist dann ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf möglich.
Aus der Arbeitslosigkeit raus, den Jobverlust als Chance begreifen. Das ist nach wie vor schwierig. Luise Starke bereut den Neustart als Selbstständige aber nicht.
Trotz der schwachen Wirtschaftslage ist die Börse aber stark ins neue Jahr gestartet. Der deutsche Aktienindex DAX stieg zum ersten Mal über die Marke von 25.000 Punkten und ging beim Stand von 25.122 Zählern aus dem Handel. Die Anleger blicken also offenbar optimistisch in die Zukunft. Anja Kohl an der Frankfurter Börse. Ein neues DAX-Rekordhoch, obwohl die deutsche Wirtschaft lahmt. Wie passt das zusammen?
Ja, DAX-Konzerne sind nicht sehr abhängig von der heimischen Konjunktur, sondern sie sind global aufgestellt. Irgendwo verdienen die immer Geld und Investoren schichten sogleich um. Sie bauen ihre jahrelange Übergewichtung von US-Aktien und US-Anleihen ab. Das war vergangenes Jahr schon zu sehen. Sie streuen dadurch Risiken. Kapital fließt zurück nach Deutschland und nach Europa, auch weil deutsche Aktien im Vergleich zu US-Aktien deutlich günstiger bewertet sind. Dazu kommt die Aussicht auf weiter steigende Gewinne und stabile Dividenden. Letztlich haben Deutschland und Europa Nachholpotenzial. Und so eine Marke von 25.000 Punkten schafft natürlich Aufmerksamkeit. Das heißt, all die Anleger, die bislang nicht investiert hatten, die werden jetzt aufmerksam und die springen auf den fahrenden Zug auf. Und deshalb verstärkt sich der Trend.
Dankeschön. Anja Kohl in Frankfurt am Main. Zypern hat zum Jahreswechsel turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft übernommen und diese jetzt mit einem Festakt in der Hauptstadt Nikosia offiziell eröffnet. Der Präsident des Landes will in seiner Amtszeit unter anderem die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union vorantreiben. Zypern, die Insel im Mittelmeer, ist seit 1974 faktisch geteilt in die griechischsprachige Republik Zypern im Süden und die türkisch kontrollierte Republik Nordzypern, die nur von der Türkei anerkannt wird. Seit 2004 ist Zypern Mitglied der EU.
Dieses türkisch-zyprische Familienunternehmen produziert Industrieküchen. Aus dem Norden der geteilten Hauptstadt Nikosia verkaufen sie auch in den Süden. Eine Sonderregulierung der EU erlaubt den Handel aus der türkischen Republik Nordzypern, die international nicht anerkannt ist. Es geht auch darum, Bindungen zwischen den Gemeinschaften herzustellen. Dieser Handel mit dem Süden ist eine gegenseitige Sache, die auch ein gewisses Maß an Vertrauen schafft. Vertrauen für eine mögliche Lösung des Zypern-Problems nach über 50 Jahren Teilung. Erst seit 2003 können Menschen über Checkpoints die sogenannte Green Line überqueren. Jetzt will das EU-Mitglied Zypern auch in den Schengen-Raum. Das bedeutet Reisefreiheit, keine Grenzkontrollen, aber nur für den Süden. Zypern hat zu Recht den Anspruch, bei allem dazugehören zu wollen. Für Probleme gibt es Lösungen. Ich freue mich auf Zypern im Schengen-Raum. Doch viele befürchten, dass eine mögliche Wiedervereinigung dann schwieriger würde. Die Außengrenze des Schengen-Raums verliefe mitten durch die Insel. Wird die Green Line eine harte Grenze? Diese Frage muss beantwortet werden. Wir wollen nicht zu einer dauerhaften Teilung von Zypern beitragen. Vor kurzem haben der Norden und der Süden erste Gespräche über neue mögliche Verhandlungen begonnen. Am Abend in Nikosia, die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft von Zypern, wird gefeiert. Mit ihr verbinden viele Menschen auf beiden Seiten der Insel die Hoffnung, dass die Aufmerksamkeit für das Land auch die Lösung des Zypern-Problems vorantreibt.
Kälte, die selbst Wasserfälle gefrieren lässt. Die Minusgrade der vergangenen Tage sorgen, wie hier in Großbritannien, für beeindruckende Szenen. Weite Teile Europas liegen ja bereits unter einer dicken Schneedecke und es schneit immer weiter. In vielen Ländern fallen Straßenbahnen, Busse und sogar Heizungen aus. Zehntausende Haushalte blieben in Rumänien ohne Strom. Und Einschränkungen gibt es auch für Fernreisende. In Amsterdam und Paris mussten hunderte Flüge abgesagt werden.
Am Motor liegt es nicht, dass er nur mühsam vorankommt. Auf der N118 bei Paris erschwert der Schnee am Morgen die normale Fortbewegung. Der Fahrer hatte auf freie Bahn gehofft, vergebens. Hier in Cergy-Pontoise sind einige Busse noch unterwegs, aber ohne Fahrgäste. Und so fängt für viele der Arbeitstag anders an, als sie es mal geplant hatten. Wir kommen nicht mehr weiter, stecken fest, keine Ahnung, was wir tun können. Meine Arbeit beginnt um 7 Uhr. Das wird nichts. Probleme auch an französischen Flughäfen. Start- und Landebahnen müssen erst geräumt werden. Viele Flüge fallen aus. Mehr als 800 Streichungen, auch in den Niederlanden, wie hier in Amsterdam. Ein Problem, Enteisungsmittel wird knapp. Nachschub aus Deutschland kommt wetterbedingt nicht durch. Eingeschränkt auch der Bahnverkehr. Eis und pappiger Schnee legen Weichen lahm. Und dann müssen schnell gleich mehrere Züge warten. Aber so viel Schnee, das kommt in den Niederlanden wirklich selten vor. Und deshalb lohnt es sich nicht, Milliarden zu investieren, um uns dagegen widerstandsfähiger zu machen. Und dann sind da noch die, die richtig Spaß im Schnee haben, auf 4 Pfoten oder 2 Skiern. So geht es heute problemlos von A nach B.
Und auch hierzulande hält uns der Winter mit Eis und Schnee weiter fest im Griff. Dazu jetzt unsere Vorhersage.
Das Tief über der Nordsee sorgt in der Nacht für weiteren Neuschnee. Morgen lenkt dann ein Sturmtief aus Südwesten vorübergehend mildere Luft heran. Heute Nacht fällt vom Westen bis in die Mitte gebietsweise Schnee. Im Westen stellenweise Regen, der gefrieren kann. Morgen kommen von Südwesten her neue Schneefälle auf, die sich nordostwärts ausbreiten. Im Südwesten fällt zunehmend Regen mit erhöhter Glättegefahr. Heute Nacht 0 Grad in Ostfriesland bis minus 15 am Alpenrand. Morgen werden in Vorpommern minus 5, am Oberrhein 7 Grad erreicht. Am Freitag sehr ungemütlich. Im Norden und Osten Schneefälle und Schneeverwehungen, sonst Schneeregen und Regen. Dazu wird es zum Teil sehr windig bis stürmisch. Am Samstag fällt auch im Süden wieder zunehmend Schnee. Sonntag ist es überwiegend trocken.
In den Tagesthemen heute um 23.05 Uhr mit Jesse Wellmer geht es um die von den USA beschlagnahmten Tanker. Was steckt hinter den Aktionen? Außerdem berichten wir über den massiven Wintereinbruch in Europa. Wie heftig erwischt es auch uns in Deutschland? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.